S マガジン。
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man.
Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist wieder ABS Magazin, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Heute mit einem ganz komplexen Thema. Und zwar werden wir das nicht nur heute behandeln, sondern werden es die nächsten Wochen, Monate immer wieder andeuten. Und zwar geht es um das Thema Geld. Dafür habe ich auch jemanden eingeladen, einer meiner ersten Gäste. Und zwar ist es jemand, der seit längerem eigentlich auch hier in Frankfurt aktiv ist. Das Ganze hat er natürlich auch vorher schon behandelt, aber er ist jetzt hier gekommen, um über dieses Thema zu reden. Und zwar Otto Normal. Hallo, sei gegrüßt erstmal.
Ja, hallo.
Er ist jemand, der auch während der Zeit der Occupy Frankfurt Sendung, die hier im Hörerfenster monatelang liefen mit meinem Kollegen Bernd. Wir haben immer wieder die Occupy-Aktivisten hier eingeladen, um mit bestimmten Themen zu bestücken und sie auch irgendwie verschiedene Art zu informieren. Das Thema Geld ist eigentlich, wie schon gesagt, ein komplexes Thema und ist natürlich auch mit einer Sendung nicht zu tun. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache eine ganze Sendereihe für die nächsten paar Monate, damit wir immer wieder bestimmte Themen angehen können. Heute Geld. Wir fangen sozusagen jetzt erstmal an damit. Und also Occupy ist mit mir verbunden. Occupy ist auch mit meinem Gast verbunden. Und zwar, Otto Normal, du bist Aktivist, Occupy-Aktivist seit einigen Jahren oder seitdem es eigentlich Occupy gab. Was ist dein Ansatz? Warum hast du dich eigentlich zu den Occupisten irgendwie dazugesellt? Was war deine Absicht?
Ja, also, um es wirklich kurz zu machen, also man sieht sowieso genug Probleme in der Welt, auf globaler Ebene, politischer Art, ökonomischer Art, sozialer Art, auch ökologischer Art. Ich habe deswegen schon die ganze Zeit Interesse gehabt, auch irgendwie mitzuwirken an einer Bewegung, wie auch immer, in die Richtung sozusagen, dass man da auf friedlichem Wege auch Besserung schaffen möge, sozusagen, was man da halt irgendwie beitragen dazu kann, so aus der Zivilgesellschaft heraus. Die Finanzkrise und Schuldenkrise war insofern auch für mich ein interessantes Thema. Also ich komme aus der Politikwissenschaft, auch so der bisschen Background. Aha. Und diese ganze ökonomische Dimension hat auch irgendwie sozusagen da auch Sinn gemacht, das so holistisch zu sehen. Ich tue den Kram auch beruflich verfolgen.
Das wäre nämlich meine Frage. Ja. Was ist so dein Background?
Also mein Background. Ich arbeite zum Glück, ich arbeite für eine Behörde, wenn man so will. Und mein Job ist, also ich bin eine profitorientierte Institution. Mein Job ist sozusagen Finanzmärkte, Geldpolitiken, Zentralbanken im Endeffekt auf einer globalen Ebene zu verfolgen, auch von der Tagesfachpresse. Da kriegt man schon auch einiges mit. Unabhängig davon habe ich mich auch schon vor Occupy angefangen, sozusagen auch mit Geldsystemen sozusagen beschäftigen, also getrieben von dem Ansatz, dass man versucht, auch tiefer liegende systemische Ursachenmechanismen sozusagen zu identifizieren. Als dann die Occupy-Bewegung ausgehend von USA Wall Street im September 2011 losging und sozusagen es in der ganzen westlichen Welt, insbesondere auch in Frankfurt natürlich, entstanden ist, oder gleich in der Nähe, wo ich da wohne, direkt vor der EZB, natürlich das alles, gab es natürlich ganz viele andere Themen, aber das ist natürlich auch ein Thema Geldsystem oder Banken, was natürlich einen ganzen prädestinierten Platz gehabt hat bei Occupy, meine Kritikformulierung und so. Und da wollte ich natürlich mitwirken, mit meinem Input reinbringen, habe vom ersten Tag dann an gewirkt, nicht nur um diese Bereiche, auch mich natürlich organisatorisch eingesetzt, auch andere Themenfelder natürlich behandelt, also versucht auch generalistisch, holistisch zu sehen, von einer Laienposition aus, sagen wir so, als Laie schon sich vieles angelernt hat, also ich bin jetzt kein ausgewiesener Ökonom, vielleicht auch zum Glück, wenn man so will, halt, dass man nicht einen freieren Geist hat sozusagen. Das heißt, ich bin jetzt nicht der absolute Fachexperte, würde ich mich gar nicht so sehen, aber vieles, was ich mir angelesen habe und auch formuliert habe und so weiter, habe ich in den ganzen folgenden Jahren auch bis heute bestätigt sehen und ja, das vielleicht reicht erstmal. Mhm. Ja.
Es ist so, dass du natürlich Thema Finanzmarkt oder Geld oder Banken etwas genommen, also von dir aus auch Interesse entstanden ist. Und wenn wir jetzt mal darauf zugehen, es ist schon so, dass wir natürlich, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass es schon ein komplexes Thema ist, dass man jetzt in einer Sendung das alles nicht schaffen kann. Aber wir werden auf jeden Fall so gut wir können heute angehen. Also wenn ich jetzt mal das Geld zum Beispiel als Blanko nehme. Geld ist natürlich für uns jetzt in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Wir tun uns identifizieren mit Geld. Wir sind irgendwie mit unseren Berufen und mit unseren Einkommen immer eine Definitionsfrage in der Gesellschaft. Wenn ich das aber jetzt beobachte und einfach mal ganz simple Frage stelle, was ist denn Geld? Was ist denn Währung? Warum nutzen wir das und wozu ist es denn gut für uns? Also ich meine, wenn ich jetzt Tauschmittel nehme oder ausleihen, Geld sich ausleihen, was verstehst du denn unter Geld?
Ja, könnte man auch weit drüber debattieren, die Ursprünge von Geld. Da gibt's also zum Beispiel, wenn man sich informieren wollte, im Internet auch ganz gut lustige Videos, die es ziemlich versimpelt, auch teilweise verkürzt zusammenfassen, aber das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Man kann sich natürlich im Folgenden, also auch wissenschaftlich damit beschäftigen. Auch wenn man Wikipedia guckt, ne, Wertaufbewahrungswertsteigerungsmittel, und da kommen wir schon zu den ersten auch, wie soll ich sagen, philosophisch, moralisch problematischen Sachen. Also die Vorstellung, dass man Geld auf einmal vom Konto hat und es soll von sich aus arbeiten, sich vermehren, ja, und es ist klar, natürlich irgendwo muss es genommen werden, oder dass man selber was dazu getan hat. Es gibt den Aspekt die Gier nach Geld halt, ne, aber das kann auch wieder so eher so auch menschenpsychologisch begründet sein. Also kann man weit debattieren, aber sagen wir so, vielleicht ein interessanter Aspekt ist Geld als Zwischentauschmittel, und ich habe mir das ist allgemein bekannt, und da will ich jetzt nicht der super Historiker, aber ich würde mal auch sagen, also wenn man in die Geschichte Jahrtausende zurückgeht, dass es irgendwo Sinn gemacht hat, nicht nur Naturalien gegenseitig zu tauschen, ja, dass man halt je nachdem, was ein Bauer oder ein Jäger gesammelt hat, dass man das immer mit sich rumschleppt, sondern wenn man sich irgendwie in einer Gemeinschaft darauf einigen kann, dass man einfach aus praktischen, nützlichen Gründen sozusagen ein Zwischentauschmittel hat, Geld, dass man sehr viel den Handel vor allen Dingen erleichtern kann, ja. Und im Endeffekt, dann gab es alle möglichen Formen von Geldsachen, also Gold, Münzen oder Naturalien, also Muscheln, was es auch Salz, alles gab, ja, Salz oder wie auch immer, bis hin natürlich zu Papierscheinen, die eigentlich wertlos sind, wo was draufgedruckt ist, bis zu digitalen Bits und Bytes, die zwischen Computern hinterhergeschoben sind, also wo eigentlich nichts mehr dahinter ist. Also es ist eigentlich kein Wertaufbewahrungsmittel, Wertsteigerungsmittel ist sowieso ein Problem. Aber wie gesagt, als Zwischentauschmittel kann es durchaus Sinn machen. Es ist einfach, kann es praktisch sein. Natürlich ist damit sehr eng die Frage verbunden, was für ein Geld geschöpft wird, ob es zum Beispiel mit Zins behaftet ist, ja, als Schuld im Umlauf kommt und von wem es in Umlauf gebracht wird. Ja, oft ist es so, dass Geld hat natürlich sehr viel mit Vertrauen zu tun, dass in einer Kommune oder einem Land, je nachdem, in einem Territorium, in einem Wirtschaftsraum im Endeffekt, natürlich dieses Zwischentauschmittel allgemein anerkannt sein muss und auch Vertrauen sein muss. Und im Endeffekt sind das dann auch, ist es oft verbunden mit staatlichen Institutionen, ja? Also zum Beispiel ein Staat oder eine Zentralbank, die sowas begibt. Man muss allgemein Vertrauen sein. Es muss natürlich so aufgebaut sein, dass alle Teilnehmer in dieser Gesellschaft natürlich auch nicht davon profitieren, aber dass es anerkannt wird und dass es auch wirklich seinen Nutzen erfüllt als Zwischentauschmittel, dass wirklich im Endeffekt werden ja Dienstleistungen oder Waren getauscht, ja, und dass das auf jeden Fall fair läuft, ja, dass es da keine Intermediäre gibt, die unprofitiert, also unbegrenzt rechtfertigt zu viel da profitieren und so weiter. Ja, dazu erstmal.
Also Geld ist eigentlich, wie du gerade erklärt hast, beruht auf Vertrauen. Man einigt sich auf eine bestimmte Währung, vielleicht auch auf einen bestimmten Wert. Also es ist ein Austausch von Wert. Früher gab es halt, wie du es vorhin schon erwähnt hast, Gut für Gut. Das heißt, ich hatte 3 Ziegen, du hattest vielleicht eine Kuh und damit haben wir getauscht. Oder es gab auch andere, zum Beispiel Arbeitskraft. Ich arbeite für eine bestimmte Sache und dann ziehe ich weiter und verdiene damit irgendwas. Entweder Nahrungsmittel oder halt eben Geld. Ja. Geld ist eigentlich etwas, was wir uns vorstellen, was man anfassen kann, was man sehen kann, was man von Mensch zu Mensch rüber transportieren kann. Das ist erstmal der eine Ansatz. Wir haben aber jetzt hier eine komplexere Geschichte mit dem Geld. Also es ist nicht nur, dass wir Geld tauschen untereinander oder dass ich demjenigen, der eine Dienstleistung beiträgt für mich, dass ich ihm dann Geld dafür gebe, sondern wir buchen das in verschiedenen virtuellen, ne, Computer-Ebenen und überweisen irgendetwas. Was ist denn für dich eine Währung? Also wie könntest du für dich jetzt Währung verstehen? Also nicht nur als Tauschmittel, sondern für was sollte das alles gut sein?
Ja, eigentlich angeknüpft mit dem, was ich vorher gesagt habe. Also es sollte gut funktionieren. Jetzt verlässt mich gerade die Moderatorin, aber dann werde ich weiter erzählen. Wie es eigentlich gerade angedeutet hat, es sollte idealerweise so genutzt werden, dass der Austausch von Waren und Dienstleistungen in einem fairen Kontext laufen. Man kann es, oft ist es halt so, dass staatliche Organe sozusagen eine Währung begeben. Es gibt natürlich auch heutzutage Regio-Welt-Gelderkonzepte, es gibt auch sektoral oder andere Formen von Währungen oder Tauschverfahren, die auch durchaus kommunal, also auch aus der privaten Gesellschaft sozusagen auch in autonomen Strukturen natürlich angewandt werden können und auch werden. Ja, es ist wie gesagt wichtig, dass die Institution, die man sozusagen die Macht gibt, so eine Währung halt in Umlauf zu bringen, ja, dass diese Institution und die Mechanismen halt des Geldsystems allgemein akzeptiert sind und dass sie auch gemeinwohlorientiert sind. Ja.
Da sprichst du auch gerade was ein, und zwar Gemeinwohl, die Gemeinschaft an sich. Wir haben ja jetzt seit einigen Jahren eine neue Währung bekommen hier in Europa. Vorher war es die D-Mark, zumindest hier für Deutschland. Und wir haben uns auf diese D-Mark geeinigt. Nun ist das alles etwas ein bisschen größer geworden. Die Gemeinschaft ist größer geworden. Der Euro ist eingeführt worden. Und warum ist eine staatenübergreifende Gemeinschaftswährung überhaupt eingeführt worden? Und warum in dieser Form?
Ja, es gäbe mehrere theoretisch positive Aspekte. Also man kann vielleicht einmal die Geschichte der Europäischen Union bzw. der europäischen Integration, diesen Gedanken daran vielleicht mal anknüpfen. Mhm. Auch da eine lange Geschichte kurz zu machen. Wir haben uns auf dem europäischen Kontinent jahrhundertelang bekriegt. Ja, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war ganz intensiv. Eine Idee war sozusagen gegenseitig Interdependenzen, Abhängigkeiten zu schaffen, auf ökonomischer Art insbesondere, sozusagen, dass es unmöglich ist, sozusagen im nationalen Rahmen zum Beispiel eine Rüstungspolitik zu betreiben, um dann sozusagen Konkurrenz letztendlich auch bis zu Kriegen zu führen. Es hat mit der Stahl-Montan-Union angefangen, dass man grundlegende Wirtschaftsressourcen, also Stahl, Kohle und so mal, damals halt Benelux, Frankreich, Deutschland vergemeinschaftet haben. Man hat jetzt im Endeffekt die EU auch dann gründet, den freien Binnenmarkt. Kann man sozusagen aus Occupy-Perspektive auch, wenn so ein Projekt primär für Bankenkonzerne aufgestellt werden, also nach kapitalistischen oder neoliberalen Prinzipien und Vorstellungen, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass eine sehr hohe Ablehnung gegenüber die Form von EU-Integration, wie sie hier stattfindet, auch da ist. Aber das ist auch ein Aspekt. Wir haben auch keine politische Union gehabt, ja, keine richtige. Muss man auch noch sagen, wir haben zwar EU-Instanzen, aber es ist eher eine Konföderation. Vieles, weswegen sozusagen der Euro auch seine Probleme bekommen haben, da gehen wir sicherlich auch nochmal ein, hat damit zu tun, dass wir keine gemeinschaftliche, was eine Gemeinschaftswährung auch bedingt ist, eine halbwegs homogenisierte Wirtschaftspolitik, Steuerstandards, Sozialstandards, das hatten wir in der Form auch nicht. Zum Beispiel ein Begriff ist doch der Stabilität- und Wachstumspakt. Eine Gemeinschaftswährung funktioniert nur dann, wenn alle beteiligte Regionen sozusagen halt auf einem gewissen Level, was von Standards und halt auch von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit homogen sind. Wenn es nicht der Fall ist, bedarf es Ausgleichsmechanismen. Und das haben wir zum Beispiel, man kann zum Beispiel die D-Mark einfach mal nehmen. In Deutschland war es so eine Währung für den nationalen Raum. Und auch in Deutschland gab es das Problem, dass zum Beispiel früher Bayern sehr viel schwächer war von der Wirtschaftsleistungskraft halt, ne? Und oder auch die neuen Bundesländer halt nach der Wiedervereinigung, also dass da sehr viel Transferzahlungen geleistet werden, weil zum Beispiel eine Währung zu stark sein kann, wenn man so will, für einige schwache Regionen. Wir haben diese Ausgleichsmechanismen, auch wir haben Solidarprinzipien, weil man sozusagen in Deutschland sich begreift als eine, ich will jetzt nicht sagen Nation, aber als eine Solidargemeinschaft, und dann, wir tun es auch gar nicht hinterfragen. Es ist okay, ne, dass wir uns, dass wir neue Bundesländer oder so, die in Druck sind, halt, dass wir da Ausgleiche schaffen. Wir haben diese Mechanismen, ist nicht vorhergesehen gewesen, halt in der Eurozone quasi. Ah, aber ich drifte jetzt ein bisschen zu weit ab.
Ja.
Aber beziehungsweise das eine Idee war sozusagen eine Eurozone zu gründen, um auch auf dem monetären Level sozusagen eine gegenseitige Vergemeinschaftung, Abhängigkeit zu schaffen. Es hat aber auch andere Vorteile. Also zum Beispiel im Reiseverkehr. Ne? Im Gegensatz zu früher, man hat muss sich mal ständig Geld wechseln. Also für uns Privatbürger, wenn wir einfach reisen wollen, auch für Unternehmen, die grenzübergreifend Handel betreiben, Wechselkursrisiken sind entfallen und muss man keine Puffer mehr vorhalten. Auch als Reservewährung. Also dass zum Beispiel Eurozone außerhalb Investoren sozusagen halt einfach, wie es bei dem US-Dollar getan wird, einfach so als Reserve, Anlagewährung Geld investiert wird, muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn zum Beispiel halt die Welt nicht nur alles in Dollar reinsteckt, sondern zum Beispiel ihre Währungsreserven diversifiziert halt.
Ne? Aber die Tatsache in Europa ist ja eigentlich, dass natürlich, wenn so eine große europäische Gemeinschaft da und wir das ausbalancieren müssen, ist es erstmal finanzübergreifend. Letztendlich haben wir aber auch einen politischen Ansatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, natürlich ist Frankreich im Gegensatz zu Italien eine ganz andere Wirtschaftskraft. Mhm. Ja. Und warum wurde trotz zum Beispiel fehlender parlamentarischer, übergreifender Struktur erstmal eine Währung eingeführt worden?
Also man hat damals bei einer Währungseinführung es gab ja die Maastricht-Kriterien, ja, also wo man versucht hat, Indikatoren zu gehabt, was zum Beispiel Verschuldungsgrade betrifft oder Staatsverschuldung, da gewisse also sozusagen Levels zu schaffen, dass wenn sich alle einheitlich an diese Regeln halten würden oder später den Stabilitäts- und Wachstumspakt, dass trotz nuancielle unterschiedliche, also von der wirtschaftlichen Stärke her und unterschiedliche Länder, dass man die trotzdem irgendwie gemeinsam führen könnte. Damals war schon Diskussion, Griechenland, macht das wirklich Sinn von der Wirtschaftsstruktur? Es passt nicht wirklich. Man hat aus politischen Beweggründen sozusagen auch Griechenland mit aufgenommen. Mhm. Es lief auch anfangs erstmal alles gut. Mhm. Ja. Und man hat gedacht, ja komm, macht doch Sinn. Und wie gesagt, es hat seine gewisse Vorteile. Mhm. Es bringt auch sozusagen auch eine gewisse Stabilität im globalen Kontext von Wechselkursrisiken. Also kleinere Währungen, die sind von kleinen Ländern, das war, hat meine Finanzkrise auch gewesen, ungarischer Forint oder dänische Krone, die sind natürlich internationalen Spekulationen, Devisenspekulationen zum Beispiel, gnadenlos auch ausgeliefert. Da kann halt die Währung mal hoch und runter gehen. Das bringt dann wirklich auch ökonomische Nachteile. Das heißt, so ein großer Währungsverbund kann durchaus auch, sagen wir so, es kann theoretisch gesehen auch durchaus positive Aspekte haben. Aber es hat auch sehr viele negative, wie wir im Zuge der Finanzkrise, vor allen Dingen der Schuldenkrise, Staatsschuldenkrise halt dann gesehen haben.
Mhm. Da kommen wir gleich nochmal später dazu für unsere Zuhörer da draußen. Wir sind hier bei ABS Magazin heute mit der ersten Sendung Geld. Und wir fangen heute mit dem Thema an, werden die nächsten einige Monate einfach uns damit beschäftigen. Vorab für euch nochmal eine kleine Pause. Ihr seid hier bei ABS Magazin 91.8 MHz auf Radio X und das Ganze heute hier mit einem ganz komplex schwierigen Thema, und zwar geht es um das Geld. Mein Gast hat hier schon begonnen, einige Aspekte zu liefern. Was bedeutet das Geld? Warum brauchen wir eine Währung? Vor allen Dingen, warum brauchen wir so eine riesengroße Gemeinschaftswährung? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es darum geht, dass wir natürlich jetzt in der Eurozone sich einige Länder zusammengetan haben, um eine Währung zu unterstützen und mit einer Währung zu arbeiten. Du hattest eben auch gerade das Ungleichgewicht der Staaten angesprochen. Das Ungleichgewicht hat eigentlich dazu geführt, dass wir jetzt eine Eurokrise, auch eine Staatskrise und letztendlich auch global gesehen eine Finanzkrise haben. Wie könntest du das nochmal kurz erklären? Oder vielleicht auch noch eine Zusatzfrage dazu. Wir haben ja die übergreifende europäische Zentralbank, die eigentlich das Ganze auch etwas regulieren sollte. Was ist denn ihre Aufgabe gewesen, was sie vielleicht erfüllt hat oder nicht erfüllt hat als Europäische Zentralbank.
Wollen wir Finanzkrise, Schuldenkrise oder zuerst EZB? Oder?
Ja, vielleicht das erste Mal Finanzkrise und Schuldenkrise.
Okay, da will ich jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber das ist im Endeffekt der ganze Beweggrund, so warum auch Occupy entstanden ist. Mhm. Weil die Dimension sozusagen, was alles kollabiert ist an was in den Märkten da war, an Vermögen sozusagen. Ja, ich meine, es ging vieles damals, also wo es angefangen hat, ist im US-Häusermarkt, dass viel zu verschuldet war, dass da Kreditpakete waren von bonitätsschwachen Subprime-Schuldnern jeglicher Art, dass sie in komplexen...
In den einzelnen Staaten, muss man dazu sagen.
Aber es war von dem Wesentlichen im USA, die wurden halt in Kreditpakete verpackt, da wo keiner mehr durchgeblickt hat, ja, wer was da faul eventuell sein könnte, wo dann die Preise sozusagen in den Märkten halt dann runtergegangen sind. Da gab es halt massive Ausfälle bei diversen Banken, weil diese Kreditpakete, Asset-Backed Securities oder Collateral Debt Obligations, ich glaube, so hießen die, jedenfalls ganz komplexe Sachen, die wurden halt weltweit vertrieben en masse. Auch deutsche Landesbanken, ja, und die sind natürlich, die haben da massenhaft Ausfälle gehabt, weil es da Interdependenzen zwischen den Banken gibt, was mit dem Geldsystem auch zu tun hat, und was auch die Systemrelevanz und auch das Too Big to Fail quasi darstellt, war es anders so, als wenn in der Realwirtschaft wie Philipp Holzmann zum Beispiel kollabiert. Das geht eben nicht. Ja, wenn eine Bank da kollabiert, haben die ganzen Einleger, die Leute, die ihre Konten da haben, haben erstmal ihr Geld verloren, aber auch, weil das alles interdependent sozusagen verwogen ist, die Banken besitzen untereinander in den Bilanzen so viel an Anlagen oder Krediten. Das heißt, eine Ansteckungsgefahr entsteht, wenn eine Bank kollabiert, die nächste und so weiter, und dann hast du einen riesen Crash. Und die Politik hat gesagt, sozusagen, das müssen wir verhindern, deswegen retten wir den ganzen Kram mit Staatsgeld. Ja, und die EZB hat da auch da viel getan. Und hier ist eigentlich das Unding passiert, was in einer freien Marktwirtschaft so nicht passieren darf. Ja, es gilt nämlich das Haftungsprinzip, dass die Banken im Endeffekt und die Bankbesitzer sozusagen halt nicht in die Haftung genommen worden sind. Und auch der Schäuble und auch der Jean-Claude Trichet, die haben damals zu Recht gesagt, halt, das ist jetzt einmal passiert, wir retten den Kram. Wenn das nochmal passiert, haben wir die Revolution auf der Straße. Mhm. Und dann muss ich auch ganz klar dafür plädieren, weil das waren solche gigantische Dimensionen sozusagen, die die Aktionärshalter, die Besitzer sozusagen den Banken oder die da viel angelegt sind, halt, die überdurchschnittlich viel profitieren, die Kapitalisten, wenn man so will, halt. Die wurden sozusagen aus der Haftung rausgenommen. Alles wurde sozusagen Otto-Normalbürger übertragen in einer gigantischen Dimension, und das ist ein Skandal hoch 10. Jetzt wird zwar einiges gemacht, da hat das Europaparlament auch jetzt einiges verabschiedet, was gar nicht mal so schlecht ist. Es hat natürlich auch die Lücken, und gewisse richtige systemische Krisen wird das auch nicht verhindern. Da wurde ein bisschen was dagegen gemacht, aber jedenfalls, das ist erstmal der Riesenskandal gewesen. Also es war erstmal die Finanzkrise, es wurde eine Staatsschuldenkrise, als dann diese ganzen Ausfälle sozusagen auf die staatliche Bilanz übertragen worden sind, also dass der Staat da eingesprungen ist. Auch in Deutschland ist die Staatsverschuldung von 70-80% ungefähr halt. Das ging auch hier halt. Ne? Aber es bedeutet auch für den öffentlichen Steuerzahler, weil die Schulden höher werden, die Refinanzierung des Staates wird höher. Das geht, das wird alles verteilt sozusagen auf die Steuerzahler. Der Fiskalpakt, der sich hier auf auch in Deutschland auf lokaler, kommunaler, regionaler Ebene durchgesetzt, also gesetzlich bestimmt, hat auch damit zu tun, weil die Schulden steigen und weil das langfristig nicht tragfähig ist, müssen wir die Gesellschaft das ausbaden halt durch sogenannte Schuldenbremse, genau, das ist auch, oder Fiskalpakt, das sind halt die Begriffe auch, also wo sich das richtig auswirkt. Andere Länder, wie zum Beispiel Irland, die hat's richtig böse erwischt, die hatten vorher eine Staatsverschuldung von 30%, die ist jetzt bei über 100%, ja, weil ja, die Dimension sozusagen zwischen Finanzmärkten, Bankenmärkten und der Realwirtschaft war nochmal viel krasser, ja, also da wird auch viel mit. Okay, will ich jetzt auch nicht zu weit eingehen, aber das ist sozusagen die Schuldenkrise. Und jetzt nochmal auf Griechenland bezogen, oder sagen wir so, was sich durch die Schuldenkrise auch aufgezeigt hat, auch da dann nochmal eins zurück, wo es jahrelang gut lief in der Eurozone, war, dass trotz, dass Griechenland eine viel zu starke Währung für ihre wirtschaftliche Produktivität hatte, sozusagen auch defizitär wurde in ihrem Wirtschaftshandel, also mehr importiert hat, als sie exportiert haben, weil einfach die Währung zu stark war für ihre Güter. Das war okay eine lange ganze Zeit lang, weil die Banken, griechischen Banken konnten, auch wenn der Staat insgesamt noch die Banken quasi irgendwo defizitär waren, das Eurosystem oder auch das Target-2-System, das sind so Fachbegriffe, die konnten das alles ausgleichen. Und das lief auch eine ganze Zeit lang gut so, aber dann, wo die Staatsverschuldung hochgestiegen ist, das hat im Mai 2010 angefangen, dass da die internationalen Spekulanten gesagt haben, Moment mal, das ist doch gar nicht mehr sicher, da tun wir doch nicht mehr refinanzieren halt. Ne? Und das haben sie mit Portugal, Spanien, Italien und Irland auch gemacht, und dann gab es richtig Probleme. Die sind richtig in Bedrohung gekommen. Im Endeffekt kam dann letztendlich die Troika-Politik dann rein, gehen wir auch vielleicht nochmal kurz ein, aber da hat sich dann im Endeffekt gezeigt, ja, dass der Währungskonstrukt, so wie der Euro jetzt lief, so nicht funktioniert. Ja. Die Troika-Politik, die versucht sozusagen, wenn man so will, im neoliberalen oder kapitalistischen Kontext wieder Griechenland die Ökonomie wieder wettbewerbsfähig zu machen, innerhalb der Eurozone, aber auch außerhalb der Eurozone, funktioniert zwar quasi auch jetzt langsam ein bisschen wieder, aber wir kennen all die soziale Auswirkungen und das kann nicht Sinn der Sache sein. Und jetzt nochmal zur EZB.
Weil die Troika vielleicht nochmal kurz, es ist das Internationale Währungsfonds.
Genau, nehmen wir, ja. Die Troika ist der IWF, das ist die EU-Kommission und die EZB. Die haben sozusagen ein Programm, also die haben Hilfsgelder gegeben an die diversen Staaten, Griechenland, Portugal, glaube ich, und ja, noch einige andere. Man hat zwar Geld gegeben, auch ich weiß, dem Staat oder vor allen Dingen die Banken, ja, um die zu stützen. Ja, im Endeffekt natürlich auch unseren Banken, weil die natürlich da massiv investiert sind. Also wir haben nicht nur die quasi in Anführungsstrichen gerettet sowieso nur die mehrheitlich sozusagen die reichen Bondhalter sozusagen und die, ne? Und aber auch unsere Leute, also unsere Reichen quasi.
Ja.
Und im Endeffekt auch gleichzeitig Wirtschaftspolitik betrieben, weil das war ja natürlich alles an Konditionalität, an Kondition gebunden. Also das heißt, ihr müsst fiskalisch sparen. Also sparen heißt zum Beispiel halt Sozialcuts zu machen, also öffentlichen Ausgaben. Und man sieht es halt. Also das Prinzip hat sich in mehreren Ländern durchgesetzt, jetzt egal ob die Troika direkt oder indirekt beteiligt war, das gilt für alle europäischen Südländern, also Italien, Spanien, Portugal, Irland, Zypern und Griechenland. Wir wissen mittlerweile um die sozialen Auswirkungen, was das für die Gesellschaft insgesamt bedeutet hat, ja, und natürlich wird eine gesamte Gesellschaft in Mithaftung und in Mitleidenschaft gezogen für Sachen, die sie überhaupt nicht verbrochen hat, und die EZB agiert quasi hier auch über das Mandat hinweg. Jetzt kommen wir nochmal zur ursprünglichen Aufgabe der EZB. Sie begibt nun nicht nur die Währung, sondern Preisstabilität knapp unter 2%. Das ist so die allgemeine Definition. Das gilt für die allgemeinen Friedenszeiten. Das ist bei meisten anderen Zentralbanken ähnlich. Von dem Mandat, von dem politischen Mandat, dass die Verträge und die Politik ihnen gibt, was sie tun soll. Und das hat zwar eine eigene Logik auch, müssen wir nicht unbedingt heute drüber reden, ist relativ so Mainstream-Kontext. Da wo die EZB quasi zur Rettung der Eurozone auch durchaus aus positiven Gedanken ansetzen. Wir wollen diese Gemeinschaftswährung nicht platzen, sondern versuchen auch, was zu retten, wie es zu retten ist. Ja, hat sie quasi auch Wirtschaftspolitik betrieben hier, ja. Und natürlich hat sie eine Macht, sagst du, macht nur, wir geben euch nur dann Geld, wenn ihr das und das macht halt. Ne? Und das, wie gesagt, läuft alles natürlich auch demokratisch kaum legitimiert, eigentlich gar nicht legitimiert halt. Ne? Auch die EU-Kommission ist nicht richtig demokratisch legitimiert, wenn man so will. Und das, wie vorhin angedeutet, nach der kapitalistischen Wettbewerbslogik, also es geht darum, wieder wettbewerbsfähig zu sein, halt, ne, vor allen Dingen auch im Außenverhältnis, und das durch Sparen, ja, um Wachstumspotenziale zu schaffen, auch, wie gesagt, im Euro-Außenverhältnis halt, ne, also zu den anderen globalen Regionen. Und das hat viel mit Dumping zu tun, Sozialdumping, Lohndumping, also das, was wir auch, man kann durchaus vielleicht auch Parallelen zu der Agenda-Politik von Schröder sehen halt, ne. Sie wurde ja auch als Erfolg gefeiert, aber letztendlich bedeutet das halt eine Wettbewerbsfähigkeitssteigerung sozusagen, wo dann im Endeffekt andere leiden auf der Welt halt. Ne? Die müssen dann sozusagen selber wieder runterwirtschaften, ihre Sozialstandards, Lohnstandards senken. Ja, und das ist echt eine Downward-Spirale, die letztendlich im globalen wirkt halt. Ne? Und im Endeffekt ist das hier alles ähnlich, und wir sehen halt die sozialen Auswirkungen. Das kann letztendlich keinen Sinn machen. Das gehört auch kritisiert, ja, und es wird auch kritisiert. Das haben wir auch kritisiert.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal so ein kleiner Anblick in die Schuldenkrise beziehungsweise die Aufgabe der EZB oder was sie sonst noch tut, und für euch nochmal eine kleine Pause da draußen. Ihr seid hier bei ABS Magazin 91.8 Megahertz, das Ganze jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Wir sind heute mit dem Thema Geld und alles, was damit so zusammenhängt, beschäftigt. Mein Gast, Otto Normal, ein Occupy-Aktivist, ist hier vor Ort und ja, gibt uns erstmal so einen kleinen Einblick über verschiedene Elemente wie Geld, Währung oder Gemeinschaftswährung. Wir haben eben gerade das Problem der Finanzschulden und Eurokrise kurz angedacht, was das bedeutet, als so viele Länder auf einen Punkt zu bringen und dass das ja eigentlich auch fast unmöglich ist und letztendlich auch die Aufgabe einer Zentralbank, in unserem Falle hier in Europa, der Europäischen Zentralbank, welche Aufgabe sie eigentlich hat und was sie eigentlich so die letzten Jahre getan hat, und zwar auch mit dem Troika-Projekt. Das ist natürlich eine gemeinschaftliche Währung in Form von EU-Kommission, Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank zusammenhängt. Es ist natürlich so, dass dieses Geldsystem, in dem wir uns gerade befinden, auch nicht unbedingt rosig ist. Also wir haben eine Krise, wir haben Schulden, wir sind gerade in einem Komplex geraten, wo natürlich der Bürger anfängt, sogenannte Bankenkrisen auch zu retten, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich ganz explizit in Ländern wie Griechenland oder Portugal, wo dann Steuergelder aus verschiedenen Ländern, nicht nur Deutschland, auch Deutschland, dann in diese Länder gehen. Diese Länder bekommen dann Gelder, die natürlich weiter von den Staatsgeldern in Banken investiert werden, um den Ausgleich zu finden. Dadurch natürlich, dass wir als Europa auch eine Verbindung haben, also Bank zu Bank, ja, und unterstützen wir natürlich nicht nur dann Griechenland, sondern wir unterstützen die Banken und natürlich auch unsere eigene Bank, damit wir nicht kollabieren. Mhm. Was ist denn das für ein Geldsystem erstmal? Also
eins, was du gerade gesagt hast, wichtig zu sagen. Also diese Vorstellung, wir würden nur draufzahlen, da muss man auch mal ein bisschen relativieren. Natürlich haben wir bilateral Geld gegeben, aber wir haben auch wirklich von der Krise auch profitiert, Deutschland. Als sozusagen die griechischen Bonds, ja, auf wegen der fehlenden Vertrauen sozusagen, die Rückzahlfähigkeit des griechischen Staats, wo dann sozusagen die Risikoprämien der Staatsanleihen in die Höhe geschossen sind halt. Ne? Das haben natürlich auch unsere Banken aufgekauft. Das war staatlich, EZB-System, staatlich garantiert sozusagen. Da haben natürlich auch unsere Banken en masse profitiert halt, ne, von Zinssätzen von 5, 6, 7, 8%, wie viel die waren halt, ne, für EZB-Geld von was, wie viel, 0,5 oder 1% oder was es war. Die Refinanzierungskosten von deutschen Staat sind sogar teilweise unter Null gewesen halt, ne. Und überhaupt auch die Jahre davor, weil es hat auch für die deutsche Exportwirtschaft bedeutet, weil die Exportwirtschaft, sagen wir so von Griechenland, das schwach war. Wir konnten en masse exportieren dahin halt, ne. Also nicht nur global, sondern auch in die Eurozone hinein. Wir waren deswegen auch Exportweltmeister. Das heißt, wir haben auch en masse profitiert. Deswegen die Vorstellung auch, wie einige politische Protagonisten oder Parteien meinen, wir würden nur einseitig draufzahlen, die stimmt so auch nicht. Also wir tun auch, ich weiß jetzt nicht, was unterm Schnitt ist, ja, ob wir draufzahlen oder so. Da, man sollte hier nicht den Teufel an der Wand machen, dass jetzt hier Deutschland ausgelockt wird oder so. Das ist nur ein Punkt. Aber okay, das kommen
wir
zu.
Gut, dass du es erwähnt hast, ja.
Ja, gibt noch
einen Punkt. Aber,
ja, genau, jetzt kommen wir zum Hauptpunkt.
Was hat das mit dem Geldsystem zu tun? Also wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, Banken leihen irgendwie Menschen Kredite oder Unternehmen Kredite, aber dieses Geld besitzen sie ja gar nicht. Ja, also es ist irgendwie so eine Struktur wie Geld schöpfen aus dem Nichts. Also wie kann ich einen Kredit geben, wenn ich nichts habe?
Okay, dann machen wir es auch kurz, weil wir jetzt noch 20 Minuten haben. Aber da müssen wir uns, ich mache es auch ganz kurz jetzt, wir lösen uns von der Vorstellung, dass der Staat Geld drucken würde halt, ne? Oder dass die Zentralbank alles Geld in Umlauf bringen würde. Es ist faktisch nicht so, sondern das meiste Geld, was zirkuliert halt in Form von Buchgeld, also Cash natürlich nicht, Cash, ja, das ist also Banknoten und Münzen, das ist auf jeden Fall Zentralbank Geld, ja. Also wo man sagen kann, okay, ist halbwegs so eine staatliche Organisation dahinter quasi, ja, aber das meiste Geld, was im Umlauf ist, ist bankengeschöpftes Kreditgeld. Ja. Und es läuft über den Mechanismus, dass im Endeffekt in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird, also du gehst zu einer Bank, willst ein Haus oder irgendwas kaufen und die Bank gibt dir 10.000 Euro. Sie tut dir das Gutschreiben auf dein Konto. Du kannst es am Automaten sehen und das, was du siehst, ist eine Sichteinlage. Das ist erstmal, das sind erstmal nur digitale Zahlen halt. Ne? Und das ist auch nur das ist da, in dem Moment, wo du dieses Geld gibst, um was zu kaufen, ja, überweist du das Geld auf irgendeine Firma, die natürlich kein eigenes Konto hat, sondern sie hat auch ein Konto bei einer anderen Bank. In dem Moment, wo die andere Bank diesen Geldeingang annimmt, ist dieses Geld für diese andere Bank sozusagen gesetzliches Zahlungsmittel, also ist wirklich zentralbankfähiges Geld, nennt man das, glaube ich, ja. Und in dem Moment wurde neues Geld geschaffen, aus dem Nichts, ja. Und wie gesagt, so kommt das meiste Geld in Umlauf. Ja, und es ist also wirklich auch falsch sozusagen, halt wie Anshul Jain halt von der Deutschen Bank es vor einiger Zeit auch in einem Occupy-Rahmen in der Diskussion mal gesagt hat, oder wie man es gängigerweise denkt, alle Einlagen, die wir haben, werden als Kredite vergeben. Ja, dass das alles ein geschlossenes System sind, sondern nein, es ist wirklich so, die Zentralbank hat eine gewisse Basisgeldmenge, ja, aber das meiste Geld, was on top ist, ja, das ist vielleicht zwischen 80% und 95% halt, ne, ist bankengeschöpftes Kreditgeld. Es gibt
Also eine Fiktion, es ist schon real
im Endeffekt halt, ne, dass das Unding, also das, ja, das Problem ist, das sind auch so viele Facetten, die ich dazu erzählen kann. Aber sagen wir so, ein Hauptproblempunkt, den ich daran sehe, ist demokratietheoretischer Art. Also nach demokratietheoretisch gesehen ist der ordnungspolitische Aufbau, dass Privatakteure, ja, also Privatbanken, Geld aus dem Nichts schöpfen können, ja, und das halt wesentlich mehr tun, wie ich demokratietheoretisch nicht vereinbar. Weil man schöpft zwar Geld aus dem Nichts, tut so, als wäre es das eigene Ding, ja, nach dem Motto, man hat es selber erwirtschaftet irgendwie mit Fleiß und Tränen und so weiter, ja, mit Blut, Schweiß und Tränen. Man vergibt es, ja, und tut auch noch eine Zinsforderung draufpacken mit Tilgungskonditionen. Und wenn man das nicht zurückzahlen kann, gibt es sogar noch ein Pfändungsrecht, ja. Mhm. Also das ist schon irgendwo betrügerisch. Es ist schon sogar schon irgendwo schon auch nicht ganz normal, dass Geld, was du auf dem Konto hast, was ja eigentlich dein eigenes Ding ist, ja, was du doch verwahrt sehen willst in einem Tresor und so weiter, ja, ne? Natürlich dient es auch das Geld als Kreditvergabe weiterhalten, ne? Und dann du weißt selber nicht genau, an wen die Bank es als Kredit gibt, halt zum Beispiel ein Rüstungskonzern halt, ne? Also da fängt schon an, dass es schräg ist, ja. Aber der Hauptpunkt ist, dass das Geld, das du hast, als Grundlage gedient wird, um es zu vervielfachen, ja. Und also es ist im Prinzip, also, es ist ein betrügerisches System, ja. Und man muss schon so sagen, also wenn schon eine Institution oder ein Akteur solch ein Privileg haben darf halt, ne, dann wenn dann doch der Staat, weil das ist demokratietheoretisch gesehen eigentlich ein Unding, dass der, sagen wir so im Idealfall, der demokratisch verfasste Staat in einer repräsentativen Demokratie, dass diese Instanz, ja, die müsste eigentlich das Recht haben zu sagen, so, wenn die Wirtschaft, wenn wir Geld brauchen halt, wenn wir Geld zirkulieren lassen wollen, da gibt es auch nochmal verschiedene Formen, wie man das in Umlauf bringen kann. Man kann das auch in Form von einem bedingungslosen Grundeinkommen machen halt, ne. In der Schweiz gibt es ja Initiativen in die Richtung. Aber sagen wir so über das normale Finanzministerium halt, ne? Wieso überhaupt Zinskonditionen sozusagen an Akteure zahlen, an Privatakteure, also Privatbanken halt, ne, wenn ich doch eigentlich das Primat der Politik innehaben sollte halt, ne? Also das ist ein ziemliches Unding. Einen Schritt nochmal vorher, das Verhältnis zwischen Zentralbankgeld und Banken, Buchgeld oder Giralgeld, es gibt gewisse Fachbegriffe wie Mindestreservequote, die ist bei der in der Eurozone 1%. Das heißt, alles, was die Banken an eigenem Geld schöpfen und Umlauf bringen, ja, muss nur zu 1% mit Zentralbankgeld gedeckt sein halt. Ne? Das ist so eine Kennziffer, wo man versucht halt, wo es theoretisch den Versuch gibt, sozusagen die umlaufende Geldmenge noch staatlich, zentralbanktechnisch zu kontrollieren, aber es funktioniert auch nur begrenzt. Es gibt noch Begriffe wie zum Beispiel Eigenkapitalquoten, halt eine Basler Gesetzregelung oder Liquiditätsquoten. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber das sind sozusagen so Mechanismen, wo man die sozusagen das Verhältnis zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld widerspiegeln. Theoretisch ist daran angedacht, dass man eine gewisse staatliche Kontrollmöglichkeit, eine zentralbanktechnische Kontrollmöglichkeit hat, aber sie funktioniert auch nicht wirklich. Ja, im Endeffekt können die Banken Geld schöpfen quasi fast wie sie wollen. Ja, und wie gesagt, jedes Mal, wenn sie Geld aus dem Nichts, aus dem Hut rauszaubern, halt ihre Zinsen sozusagen verlangen und dann auch noch Pfändungsrecht haben, das gibt natürlich den Banken enorme, auch irgendwie systemische Macht, hohe Profitquoten, ja, systemisch quasi zu garantiert, und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, warum die erstens so reich sind, so riesen Gehälter zahlen können, ja, und warum sie auch systemrelevant sind, ja. Und es gibt, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, es gibt natürlich gewisse Lösungsansätze oder Alternativmodelle, wo man diese Probleme abschaffen kann, wo man auch zugleich halt sozusagen die Probleme, die sich im Zuge der Finanzkrise gezeigt haben, halt das, also Systemrelevanz, too big to fail, halt, dass man Banken retten muss, halt, ne, die würden entfallen. Da gibt es Ansätze, wie man bei staatlichen Geldsystemen komplett andere Modelle einführen kann, ja, wenn man wollte, wenn der politische Wille da wäre, wo man viele Probleme lösen kann. Es gibt aber auch noch andere Geldsysteme, ja, sozusagen, die besser sind, die gemeinwohlorientierter sind. Ja.
Ich will noch ein bisschen bei diesem Geldschöpfen bleiben, okay, um das nochmal vielleicht ganz, ganz fein zu erklären. Also es heißt, ich gebe dir einen Kredit. Du hast in einer bestimmten Zeit diesen Kredit abzubezahlen, mit bestimmten Zinssatz. Je länger, desto größer der Zinssatz, als Beispiel. Es gibt aber auch den Ansatz, dass du jetzt das Geld, was du hast, wieder weiterverleihst. Und derjenige, dem du es verliehen hast, erst weiterverleiht. Also es gibt so eine Kette, ja, die dann letztendlich, wenn einer in dieser Kette, also eine Perle davon nicht zahlen kann, wird der Nächste wieder nicht mehr zahlen können, ja, und dann entsteht ein sogenannter Domino-Effekt.
Richtig, und das ist, ja genau, das ist auch der Mechanismus, wie er sich halt in der Finanzkrise quasi gezeigt hat. Das waren diese immensen Kreditpakete halt, ne, von ABS, CDOs, die wir vorhin besprochen haben. Die sind halt bei einer Landesbank zum Beispiel massiv gelagert, ne, und die fällt aus. Also das bedeutet, die in dem Moment, okay, Kredite sind immer mit einem gewissen, das ist bankenregulatorisch so gegeben, die müssen mit einem gewissen Eigenkapital gedeckt sein. Also das Zentralbank, oder das ist so Kapital, das die Bank wirkt. Das ist wirklich wirkliches Geld sozusagen, aber mit einem minimalen Prozentsatz, ja. Aber wenn Kredite so ausfallen, dann verliert die Bank auch diesen Anteil an Eigenkapitalvorhaltung. Mhm. Und es gibt halt gesetzliche Regulierung, also was waren die Quoten, 8% oder keine Ahnung, das kann man alles bemessen, ja, und dann
so
fällt man,
genau.
Und dann fällt man halt irgendwann unter diese gesetzliche Vorgabe halt, was Mindestverzeit. Und in dem Moment ist quasi eine Bank pleite, ja, und müsste eigentlich geschlossen werden halt, ne, und das ist theoretisch auch wirklich passiert, nur man hat es im Endeffekt nicht so weit kommen lassen, indem man halt, wie gesagt, der Staat massiv Geld nachgepumpt hat, also Eigenkapital reingepumpt hat in die Banken. Die EZB hat dann natürlich noch sozusagen auch noch vieles geholfen, also in den normalen Zentralbankgeldaussagen sehr LTRO oder Quantitative, okay, das ist zu viel, aber haben sehr viel gemacht, auch Bilanzierungen wurden mal aufgeweicht, dass auf einmal nichts, was nichts mehr wert war, war doch nochmal was wert, also man hat alles mögliche gemacht, um die halt als Zombie-Banken quasi am Leben zu halten, weil wenn nämlich eine Bank ausfällt, diese Bank hat in ihren Bilanzen en masse auch Kreditpakete von anderen Banken und natürlich auch die ganzen Einlagen von Unternehmen und von Privatleuten, ja. Mhm. Also insofern ist echt komplex, ja. Aber das hat, im Endeffekt haben wir wirkliche Domino-Mechanismen. Das ist diese, das wird halt genannt auch wirklich dieses Systemrelevanz, ja. Mhm. Und deswegen und das ist halt nicht nur in Deutschland gewesen, das ist weltweit, weil dieses Geldschöpfungssystem, dass man auch System als mit fraktionaler Reservehaltung, multiple Geldschöpfung, da gibt es auch verschiedene Fachbegriffe. Ich sag das jetzt einfach mal Stichwort. Das haben wir im Prinzip weltweit, ja. Und deswegen war die gleiche Politik sozusagen halt weltweit in USA, in England, in der Eurozone, überall so gegeben, dass man das alles, ja, in Anführungsstrichen retten musste, ja.
Ja, und für uns nochmal eine kleine Pause, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch alles mitbekommen. Ihr seid hier bei ABS Magazin, immer noch 16 bis 17 Uhr jeden Mittwoch, und morgen 14 bis 15 Uhr wird es die Wiederholung geben für euch da draußen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema heute. Es geht um Geld, und das wird eine ganze Sendereihe sein. Die nächsten 6 Monate werden wir immer wieder neue Themen, neue tolle Begriffe aus dem Geldsystem hier reinholen ins Studio und euch da draußen erklären, beschreiben. Und ja, mal gucken, was so passieren wird. Aber wir sind eigentlich jetzt schon fast am Ende unserer Sendung, und wir haben jetzt die Eurokrise oder überhaupt die Finanzkrise angesprochen. Wir haben über das Geld an sich als Währungselement gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was heißt das Geldschöpfen aus dem Nichts. Und alles ist irgendwie sehr schwierig, komplex, noch nicht so ausgearbeitet. Was gibt es für Lösungsansätze?
Ja, da gibt es also in der Tat sehr viele, auch vor Occupy schon haben sich viele Leute Gedanken darum gemacht und es gibt staatliche alternative Geldkonzepte, es gibt Regionalwährungen zum Beispiel, wo man regionale Wirtschaft oder lokale Wirtschaft fördern kann. Es gibt Sektoralwährungen, wo man wo man was anderes, nicht genau wirklich Geld hat, sondern was anderes. Es gibt Tauschringe oder Tauschsysteme, wenn man so will. Und es gibt auch sehr viel, sagen wir so, es gibt auch so ein unterschwingige, so ein Ideal, auch kann man nicht komplett ohne Geld sozusagen leben halt, ne? Das ist auch alles legitim und berechtigt, ja. Also dass man auch wirklich vom Geld kommen möchte halt, ne? Wie gesagt, es kann durchaus einfach auf eine technische Funktion praktische Aspekte haben. Also es gibt sehr viel da. Ich denke mir, insgesamt macht es Sinn, auch in einem, wie soll ich sagen, revolutionären Kontext, ja, dass man allgemein Hierarchien flach hält. Relativ unkomplex, bürgernah sollte es sein. Man kann auch diverse Währungen parallel benutzen, ein lokales oder kommunales Tauschsystem mit einem staatlichen Geldsystem, je nachdem für welche Zwecke halt. Wenn wir globalen Handel treiben wollen, macht es schon Sinn, irgendwie irgendwas zu haben, was halt allgemein akzeptiert ist, ja, wo man auch, ja, zum Beispiel Preisfindung ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt halt, hat auch sehr viel mit Geld zu tun. Für staatliche Goldkonzepte ist, wo ich persönlich auch mich da viel reingearbeitet habe und auch sozusagen ist auch als Anregung halt sozusagen auch aktiv war, ist, es nennt sich Vollgeld. Das hat knüpft ganz gut damit an, was ich vorher gesagt habe. Im Endeffekt, um es da auch einfach zu runterzubrechen, ist, was Vollgeld bedeutet, ist, dass deine Einlagen halt, was du auf der Bank hast, ist nicht auf der Bankbilanz, sondern das ist im Endeffekt hinterlegt bei einer Staat, also beim Staat quasi halt, ne? Und der die Bank, wo du dein Konto noch hast, ist nur Zahlungsverkehrsverwalter. Wenn die Bank pleite geht, aus irgendeinem Grund halt, ne, dann sind deine Einlagen geschützt. Das heißt, die Bank, die nach wie vor operiert natürlich mit ihrem eigenen Eigenkapital oder was sie sozusagen als Risikokapital, meinetwegen von Anlegern zu Spekulationszwecken reinbekommt halt, ne? Wenn die jetzt pleite geht halt, dann kann sie auch wirklich pleite gehen. Man muss sie nicht mehr retten mit öffentlichen Staatsanleihen. Sie kann wirklich pleite gehen. Deine Einlagen sind geschützt, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist, sagen, dass der Staat wirklich als wirklich demokratische, also sozusagen als der Souverän, als das mit dem Primat der Politik inne, ja, sagen können, wenn wir für gemeinwohlorientiert Geld brauchen, dann schöpfen wir das, ohne jetzt irgendwelchen Privatbanken und deren Shareholdern irgendwelchen unverdienten Gewinn zu geben halt, ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Damit kann man zum Beispiel auch Staatsschuldensproblematiken elegant lösen über Zeit. Da gibt's auch wirklich ausgereifte Konzepte. Ich denke mir, das ist so, ja, mit das Wesentliche, habe ich jetzt was vergessen, aber okay, es wäre ein bisschen viel. Da ist viel Sinnhaftigkeit. Es gibt aber auch Kritik an Vollgeldsystemen, weil es würde automatisch bedeuten, eine Aufwertung sozusagen der Zentralbank. Einige haben Angst, sozusagen planwirtschaftliche Aspekte so zum Beispiel. Also ich denke mir, da gibt es auch viele Feinheiten, wie man das ausgestaltet. Ja, es gibt eine grundlegende Kritik zu sagen, also zum Beispiel Monetative ist eine Gruppierung, ja, mit Professor Josef Huber, der da sehr da brainmäßig da drin ist, ja, und der auch hier viele Vorträge auch hier allgemein auch im Internet ist viel zu finden, der ist auch hier in Frankfurt schon gewesen, sozusagen als eine vierte staatliche Gewalt aufzubauen, nach Montesquieu sozusagen die Gewaltenteilung halten, als eine vierte staatliche Gewalt das zu machen. Es gibt die Kritik sozusagen, dass auch die sozusagen quasi korrumpiert werden könnte. Ja. Mhm. Das heißt, ist klar, wenn man so etwas wie Vollgeld etabliert, ja, es muss wirklich verfassungstechnisch so wasserdicht sein, dass es halt nicht korrumpiert wird. Halt, ne? Also da gibt es auch eine berechtigte Kritik dran, aber man kann auf jeden Fall mal drüber reden, auf jeden Fall mal skizzieren, was da gibt. Wie gesagt, es gibt...
Das werden wir auch die nächste Zeit mehrmals. Richtig, wir werden über Vollgeld reden, über Passivmoney.
Also, da gibt's verschiedene auf jeden Fall Alternativen. Jetzt will ich auch zuletzt nochmal wirklich auch sagen, was ist jetzt, nicht nur jetzt mich, ja, sondern was gibt's aus Occupy entstanden und parallel davon aktuell, gerade im Frankfurter Raum, auch wirklich an Initiativen, Gruppierungen, die sich wirklich auch professioneller als ich sozusagen, halt da detaillierter, die wahrscheinlich auch hier noch zu Wort kommen werden, sich damit beschäftigen. Das ist einmal die EOZB sozusagen, eine kleine Aktionsform sozusagen, die immer zu den EZB-Ratssitzungen, Pressekonferenzen Anfang des Monats vor der EZB stattfindet. Es gibt Occupy Money, ja, die hat sich jetzt aufgeteilt, es gibt monetative Ableger, also die sich nur noch auf Vollgeld so konzentrieren will, und Occupy Finance, ja, die sich dann aber eher auf Finanzmarkt, bankenregulatorische Aspekte berufen wird, was nach wie vor wichtig ist halt, ne. Wir dürfen, was Finanzkrise und den ganzen Kram betrifft, nicht nur über Geldsystem reden, sondern auch das normale Bankenregulierung halt, ne. Da widmen die sich. Positive Money, Co. UK oder Positive Money Org, die sind in England angesiedelt, die machen das sehr professionell. Die haben, da würde ich echt googeln, geht mal auf die Webseite, da sind sehr viele Animationen, das ist für einen einfachen Laien sozusagen, also für einen Anfänger sozusagen, da ganz gute ja, sozusagen Anregungen gibt. Es findet auch mittlerweile das Thema, es hat Eingang gefunden, von der Straße hinweg, ja, mittlerweile auch in die etablierte Politik und auch in die Wissenschaft. Also gerade im House of Finance, sozusagen eine Kaderschmiede für das Finanzhaus Frankfurt, hat Thomas Mayer, ehemaliger Chefökonom der Deutschen Bank, jetzt Mr. Professor da, eine eigenständige Veranstaltungsreihe, die noch läuft, glaube ich, Order of Money, wo da lauter kritische Leute zuzukommen. Norbert Hering vom Handelsblatt oder Thorsten Pollet, ja. Also es gibt eine Reihe von Leuten und auch bei der in der Friedensmahnwache, die angeblich neurechts unterwandert ist. Ja, man muss selber mal hingehen, um sich mal anzuschauen. Auch da ist es ein Thema. Ja, da gibt es natürlich auch teilweise krude Verspitzungen, dass am allen die Fett dran schuld sein. Ja, es ist ein Kern Wahrheit drin. Ja, aber auch hier gilt es sozusagen auch durch Sendungen wie heute und auch im weiteren Diskurs sozusagen da Sachlichkeit reinzubringen. Auf jeden Fall ist es ein lohnendes Thema. Es hat so viel mit grundlegenden Problemursachen unserer sozioökonomischen Strukturen halt weltweit zu tun. Ja, und da wünsche ich auch danke sozusagen für die Einladung heute und
danke
ja,
dir auch fürs Kommen und für die ausführlichen Informationen über diese ganz schwierigen und komplexe Themen. Ihr wart hier bei ABS und mein Kollege hier von Virus Musik ist auch schon hier am Start. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nächsten Mittwoch geht's weiter. Die nächste Geld-Sendung wird irgendwann mal im Juli und zwar Ende Juli, letzte Juli-Mittwoch komme ich wieder mit dem Thema Geld und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bis dahin. Ciao.